Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast des Instituts für Digitales Lernen. In dieser Folge mit freundlicher Unterstützung von Bettermarks, dem adaptiven Lernsystem. Auf der EduCouch diskutieren wir über Bildung. Mit Menschen, die etwas zu sagen haben, die eine digitale Zukunft gestalten wollen, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Wir glauben nicht mehr an die Schule der Vergangenheit und wollen die Bildung des 21. Jahrhunderts mitgestalten. Zuhören, nachdenken, diskutieren. Und los geht's!
Hallo und herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute sprechen wir mit einer Kulturwissenschaftlerin, die auch systemischer Coach ist und seit mehr als 15 Jahren im gemeinnützigen Sektor arbeitet. Sie hat unter anderem Kampagnenarbeit bei Amnesty International gemacht und bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft ein Stipendienprogramm für Lehramtsstudierende aufgebaut und geleitet. Bei Wikimedia Deutschland setzt sie sich als Leiterin des Teams Bildung, Wissenschaft und Kultur für den freien Zugang zu Wissen und Bildung ein. Hallo Frau Gleibs, schön, dass Sie heute mit mir auf der EduCouch sprechen.
Hallo Frau Goos, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Super, dann steigen wir doch mal ein bisschen persönlich ein am Anfang. Und zwar möchten Sie uns verraten, wie sind Sie denn von Amnesty International zu Wikimedia gekommen?
Ja, ich habe da natürlich drüber nachgedacht und es ist so ein bisschen pathetisch, wenn ich das sage, aber es stimmt, dahinter steckt der Wunsch, die Welt zu verbessern. Ich habe Kulturwissenschaften studiert, das klingt ja erstmal gar nicht so, aber ich habe diese Disziplin immer so verstanden, dass es darum geht, bestimmte soziale und kulturelle Ordnung zu analysieren und in Frage zu stellen, zum Beispiel Geschlecht, Race, Klasse. Und habe das immer politisch verstanden. Und diesen politischen Aspekt wollte ich dann auch in meinem Beruf ausüben und habe mich dann sehr bewusst entschieden, in den gemeinnützigen Sektor zu gehen und bin dann, wie das oft so war, ne, früher über Praktika in den ersten Job gekommen und landete dann bei Amnesty International und bin von dort dann weitergezogen und bin immer im gemeinnützigen Sektor geblieben und habe dann aber die letzten Jahre ja viel in Stiftungen gearbeitet. Und daraus hat sich dann ergeben, dass Bildungsthemen sich zu einem Schwerpunkt meiner Arbeit entwickelt haben, obwohl ich ja Kulturwissenschaftlerin bin. Aber es passt auch, glaube ich, zu diesem Wunsch nach Veränderung, nach Gestaltung von Gesellschaft. Denn das ist eigentlich auch das, was für mich Bildung letztendlich ausmacht, dass wir Menschen befähigen wollen, dass sie die Welt um sich herum kennen, dass sie in dieser Welt wachsen können, dass sie sich entfalten können. Und auch dieses Lernen, diese Bildung ist für mich auch etwas sehr Politisches, weil es ja immer darum geht, dass sich Menschen als Individuen in einer Gesellschaft verorten können, in ihr Leben sich auskennen, sich in ihr bewegen, sie mitgestalten können. Und all das möchte ich Menschen ermöglichen. Und dieses Ermöglichen, man kann auch sagen, dass sie das dürfen, das ist ja nicht selbstverständlich. Denn wir wissen ja alle, dass bestimmte Machtstrukturen, die sich jetzt langsam immer mehr verändern, immer Menschen ausgeschlossen haben, ausgeschlossen haben, und dass wir auch heute noch, obwohl wir natürlich glauben, wir würden allen Menschen die gleichen Chancen geben, immer noch Menschen nicht die gleichen Chancen ermöglichen. Und daran will ich arbeiten, allen Menschen Zugang zu Bildung, zu Wissen und somit zu gesellschaftlichen Teilhabe zu ermöglichen. Und hier schließt sich der Kreis, dadurch bin ich dann auch zu Wikimedia gekommen.
Wollen Sie uns dann vielleicht kurz erklären, was ist die Wikimedia und wofür steht sie?
Ja, Wikimedia Deutschland ist ein Verein und gleichzeitig sind wir auch Teil einer weltweiten Bewegung, die sich für das freie Wissen einsetzt. Und wir sind eine gemeinnützige Organisation und wir unterstützen die Wikipedia, die ja die meisten HörerInnen kennen werden, und ihre Schwesterprojekte, Wikidata, Wikimedia Commons. Und das tun wir, indem wir die vielen tausenden Freiwilligen fördern, die ja für diese Projekte, für Wikipedia stehen. Wir unterstützen die Wikipedia-Projekte, in denen wir die Software, mit denen diese Projekte funktionieren, weiterentwickeln. Und wir wirken auf gesellschaftlicher und politischer Ebene, damit die Freiwilligen, aber auch alle anderen Menschen eben Zugang zu Wissen und Bildung bekommen. Und wir sagen immer freies Wissen. Jetzt ist natürlich die Frage auch so ein Stück weit, was heißt eigentlich frei in diesem Zusammenhang? Und wir beziehen das eigentlich immer auf zwei Aspekte. Zu einem den Zugang zu Wissen und den Gebrauch von Wissen. Und Wissen ist frei, oder frei ist Wissen, dass jeder Mensch ohne juristische, soziale oder technologische Beschränkung nutzen, wiederverwenden und verändern darf. Und hier sprechen wir dann auch oft von open. Im Englischen wird mehr open als free gesagt. Open Educational Resources, darüber wollen wir später noch sprechen. Und wir sprechen auch von frei im Sinne von Freiheit, dass die Menschen, die Wissen geschaffen, produziert haben, diese, also die UrheberInnen, dieses Wissen unter freie Lizenzen stellen, also in die Freiheit entlassen und dass alle Menschen diese Wissensbestände weiterverwenden dürfen unter den entsprechenden Bedingungen. Und dann ist frei auch noch so frei wie in Freibier, ist kostenlos und jeder darf sich davon nehmen. Das ist so, das steckt für uns hinter diesem Begriff freies Wissen.
Sie haben ja jetzt auch schon die öffentlichen Bildungsinhalte oder diese freien Bildungsinhalte angesprochen. Im Englischen nennt man die auch oft, wie Sie auch schon angedeutet haben, Open Educational Resources. Wieso sind freie, zugängliche Bildungsinhalte so wichtig?
Ja, und aus unterschiedlichen Aspekten sagen wir, dass wir mit freien Bildungsmaterialien einen Beitrag leisten können zur Bildungsgerechtigkeit. Und erstmal nochmal sozusagen, was wollen wir denn eigentlich? Was ist das Ziel von Bildung in einer vielleicht auch postdigitalen Welt, in der wir gar nicht mehr differenzieren zwischen analog und digital? Und das ist ja erstmal, dass wir Menschen darin unterstützen, dass sie die Welt und das Netz, vor allen Dingen auch das Netz als offene und öffentliche Ressource entdecken können, es lebenslang nutzen können, es gemeinschaftlich gestalten und neu erfinden. Und hier helfen auch Open Educational Resources oder freie Bildungsmaterialien. Freie Bildungsmaterialien spielen erstmal eine bedeutende Rolle, wenn es darum geht, Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen, weil sie ganz banal eigentlich ja frei zugänglich sind, also kostenfrei. Es gibt keine ökonomischen Hürden, diese Materialien zu nutzen. Dann auf der Seite von den Menschen, die diese Bildungsmaterialien dann nutzen, sind natürlich häufig Lehrkräfte, aber auch andere Menschen, die lernen und lehren, geben diese Open Educational Resources Rechtssicherheit im Gebrauch. Ich muss mir als Nutzende also keine Gedanken machen, wenn ich dieses Material finde, verändere, aufbereite, es mit anderen Materialien zusammenbringe, weil bei nicht freien Materialien befinde ich mich da dann oft in so einer urheberrechtlichen Grauzone und das ist bei OER nicht. Ich darf diese Materialien verwenden. Und dann kann man auch sagen, dass OER unterstützen eine neue Lern- und Lehrkultur des Teilens. Denn eigentlich lebt OER davon, dass ich diese Materialien bearbeite, dass ich sie eben mit anderen Menschen teile und auch verändere und weiterverwende, also das Remixen. Und das ist ja eine andere Form des Lernens und des Lehrens, wenn ich sozusagen an dem den Gegenstand selbst auch verändere. Und es ist vor allen Dingen natürlich interessant, wenn wir uns, da wären wir dann auch wieder bei Bildungsgerechtigkeit, wenn es um Themen wie Inklusion und Binnendifferenzierung gehe, weil ich kann diese Materialien entsprechend den Bedarfen oder Bedürfnissen der SchülerInnen anpassen und somit kann ich als Lehrkraft damit anders umgehen und Schülerinnen und Schüler besser fördern. Und OER denken wir dann immer auch noch in einem größeren Kontext von Openness, also Open Source zum Beispiel, Open Source Software, also freie Software. Und da ist das Besondere oder das uns schlagende Argument die Anschlussfähigkeit und dass ich sozusagen unterschiedliche Software, unterschiedliche Infrastruktur miteinander verbinden kann und da passgenaue Angebote schaffen kann für Lehrende und Lernende. Und dahinter steckt am Ende ja eine Haltung, eben die Haltung des Teilens und die Haltung, dass wir Lernen als einen gemeinschaftlichen Prozess verstehen und dass wir sagen, Wissen wird eben durch Teilen immer mehr und auch besser. Und das ist vielleicht was anderes, als wenn wir versuchen, Wissen in Containern zu behalten.
Ja, nur kurz für die Zuhörerinnen, falls sich die Abkürzung OER noch nicht erschlossen hat, das bezieht sich auf die Open Educational Resources. Sie haben ja schon auch ein bisschen angesprochen, eben diese Inklusion und dass es einfach gerechter ist, wenn man öffentlich oder frei Zugang hat zu Bildungsinhalten. Und auf Ihrer Website der Wikimedia steht auch unter dem Stichwort digitale Bildung: offene Bildungsangebote sind durch die Möglichkeiten der Digitalisierung ein entscheidender Faktor für mehr Bildungsgerechtigkeit. Und ich wollte einfach noch mal ein bisschen genauer nachfragen: Kann freier Zugang zu Wissen Ihrer Meinung nach gesellschaftliche Barrieren abbauen? Und wenn ja, wie? Also wie passiert das?
Ja, also ich stehe ja dafür, dass das kann. Und es geht ja erstmal darum, dass wir diese Türen öffnen, damit jemand Zugang erhält und sozusagen in dem Sinne, während es ja durch die Bildungstür hindurchkommt und dann dahinter auch willkommen geheißen wird. Und das passiert auf unterschiedlichen Ebenen. Wir müssen uns ja auch erstmal fragen, wohin oder wozu bekommt jemand Zugang oder braucht jemand Zugang, wenn wir von Bildung sprechen und gerade von digitaler Bildung. Erstmal geht es um den ersten Schritt Zugang über Technik oder Zugang zu Technik, denn das ist natürlich immer noch eine große Hürde, die sich jetzt auch nochmal gezeigt hat während der Pandemie, dass nicht alle SchülerInnen über die entsprechende Technik, über die entsprechenden Geräte und über den entsprechenden Internetanschluss verfügen. Und dann müssen wir natürlich auch fragen, mit welchen Geräten und mit welchen Systemen arbeiten sie. Und hier kann es hilfreich sein, wenn wir mit Open-Source-Technologie arbeiten, also Open-Source-Technologie, Software und Open-Source-Technologie wie Linux beispielsweise, weil wir da nicht in dieser proprietären Schleife sind, dass wir ständig Lizenzen erneuern müssen und so weiter. Also ist es hilfreich, in Open-Source-Lösungen zu investieren als Staat und aber auch natürlich das entsprechend in das Personal, das dann in der Lage ist, diese Computer und Systeme auch zu warten. Aber durch die Verwendung von Open-Source-Lösungen auf dieser Ebene können wir Kosten sparen als Staat und können dann entsprechend vielleicht auch mehr Geräte und so weiter zur Verfügung stellen. Der zweite Aspekt von Zugang ist ja der Zugang zu der entsprechenden Lerninfrastruktur. Und auch hier gibt es schon in der hochschulischen Bildung wird das sogar mehr verwendet als in der schulischen Bildung, haben wir aber auch schon weit verbreitete und funktionierende Open-Source-Software-Lösungen wie Moodle oder Elias. Und auch hier ist es sinnvoll, wenn wir stärker in diese offenen Lösungen investieren, dass wir diese Systeme auch miteinander verbinden können, zum Beispiel vielleicht auch schulische Plattformen mit hochschulischen Plattformen und damit auch Login-Effekte vermeiden, dass ich vielleicht eine Zeit lang ein System nutzen darf, aber dann wird die Lizenz nicht verlängert und dann muss ich mich an ein neues System gewöhnen. Und auch hier ist ja die Frage, wir müssen es ja so einfach wie möglich machen, dass Menschen diese Systeme nutzen können. Und auch hier sehen wir eben den Vorteil von Open-Source-Lösungen. Und dann auf der Ebene Zugang durch Lehrkräfte, also durch Menschen, durch Beziehungen. Auch da sagen wir, dass Open Educational Resources die stärker als andere Lösungen unterstützen können bei der individuellen Förderung von SchülerInnen und Schüler, dass im Gegensatz zu geschützten klassischen Lernmaterialien eben bei Open Educational Resources diese angepasst werden können auf spezifische Lernbedürfnisse und Lernende dann entsprechend ihres Lernstandes oder ihres Potenzials gefördert und gefordert werden. Und wir sehen also, wir müssen diese Zugänge ganzheitlich denken, Technik, Infrastruktur, Menschen. Und da ist vor allen Dingen der Staat gefordert, entsprechende Lösungen, offene Lösungen zu fördern und zu unterstützen.
Wenn Sie jetzt sagen, der Staat sollte diese Lösungen noch fördern und unterstützen. Wie schaut es denn momentan eigentlich aus in Deutschland? Wie steht es um Open Educational Resources? In welchem Umfang werden diese vor allem jetzt auch im Bildungssektor eben bereits verwendet? Also Sie haben jetzt zwei schon genannt, Moodle und Elias zum Beispiel. Wie steht es um Open Educational Resources?
Ich bin da im Moment ganz optimistisch. Wir haben ja jetzt kürzlich eine neue Regierung bekommen, die auch einen Koalitionsvertrag verabschiedet hat, in dem relativ häufig das Wort offene Standards genannt wird auf den unterschiedlichen Ebenen. Es geht auch um Daten aus der öffentlichen Verwaltung. Es geht um Open Source Lösungen, was die Technologie angeht. aber auch in, wenn wir uns angucken, was steht dort über Bildung, wird da explizit erwähnt, dass digitale Programmstrukturen und Plattformen für Open Educational Resources entwickelt werden sollen. Und auch wenn über intelligente Lehr- und Lernsoftware gesprochen wird, steht dort, dass die möglichst unter freien Lizenzen entstehen sollen. Da bin ich also erstmal optimistisch, aber appelliere dann natürlich jetzt auch, dass diesen Worten auch Taten folgen müssen. Die vorherige Regierung hat eine Open Educational Resources Strategie erarbeiten lassen, an der auch zivilgesellschaftliche AkteurInnen wie Wikimedia beteiligt waren. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn diese OER-Strategie auch jetzt von der neuen Regierung aufgenommen wird und dadurch auch Förderprogramme beispielsweise initiiert werden. Im Koalitionsvertrag steht auch, dass zum Beispiel der Digitalpakt weitergeführt werden soll. Es sollen Kompetenzzentren für digitale und digital gestütztes Unterrichten aufgebaut werden. Das klingt alles vielversprechend und wir wünschen uns natürlich oder fordern von der Politik, dass sie diesen Openness-Gedanken gemäß dem Prinzip öffentliches Geld, öffentliches Gut in all diese bildungspolitischen Vorhaben auch integriert. Und daran werden wir arbeiten als zivilgesellschaftlicher Akteur. Wenn wir uns jetzt angucken, was passiert denn in der Praxis, würde ich sagen, auch hier ist Open Educational Resources von einem eher so Nischenthema stärker in die Breite der Bildungspraxis gewandert. Wir haben vor 2 Jahren mit Beginn der Pandemie an einem Projekt mitgewirkt, Wir lernen online. Das ist eine Bildungsplattform eben für freie Bildungsmaterialien und dafür kenne ich jetzt die Zahlen ein bisschen besser. Also da kann man ungefähr 26.000 OER-Inhalte finden. Damit bilden wir den OER-Kosmos in Deutschland relativ gut ab. Und es gibt unterschiedliche Zugänge zu diesen Inhalten. Einerseits über die Internetseite wirlernonline.de, besuchen so 2000 User am Tag. Aber das Interessante ist eigentlich, dass diese Inhalte auch über die entsprechenden Lernmanagementsysteme, die die Schulen verwenden, wie Moodle oder dCloud, Lehrkräften direkt zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt natürlich noch eine Reihe weiterer freier Lernplattformen wie Serlo oder Memujo, Live Physik, und die werden viel von Lehrkräften und auch SchülerInnen genutzt, weil sie eben vor allen Dingen diese Rechtssicherheit bieten und natürlich auch, weil sie kostenlos sind.
Jetzt würde ich vielleicht eine bisschen kritischere Frage stellen, und zwar, wenn man alles frei anbietet und offen anbietet, wie sollen dann Anbieter von Bildungsmedien zum Beispiel, müssen ja auch Geld verdienen, die müssen ja auch von was leben können. Gibt es hier irgendwie ein Geschäftsmodell, das ihnen so vorschwebt, das quasi Bildungsmedienanbieterinnen erlaubt, frei zugängliche Bildungsinhalte anzubieten? Oder wie könnte das funktionieren?
Ja, auch da gibt es unterschiedliche Szenarien, aber man muss ja vielleicht auch erst nochmal schauen, was ist eigentlich kostenlos und wo fließt Geld? Denn erstmal sagen wir, das Geld soll weiterhin fließen, weil wir natürlich sagen, die Erstellung, die Produktion dieser Materialien muss natürlich vergütet werden. Die AutorInnen oder die SoftwareentwicklerInnen, die wollen natürlich auch davon leben. Die Frage ist also jetzt eher, wie finanzieren wir die Produktion dieser Materialien? Und da würde ich nochmal zurückkommen, auch ein Stück weit auf unseren Slogan von Wikimedia, öffentliches Geld, öffentliches Gut, dass da natürlich auch geguckt werden kann, inwieweit die Bildungsmaterialien und die Produktion, die erstellt wird, eben über öffentliche Förderung finanziert wird. Und das, wenn wir jetzt zumindest den schulischen Kontext anschauen, ist es ja so, dass meistens die Schulen, also öffentliche Institutionen, Bildungsmaterialien ankaufen. Und hier kann der Staat natürlich darauf hinwirken, dass speziell in diesem Bereich auch auf freie Lizenzen geachtet wird und dass dann entsprechend die Verlage auch unter freien Lizenzen publizieren. Und sie werden dann ja trotz allem für die Bereitstellung, für die Produktion, für die Kuratierung von Lernmaterialien vergütet. Also das frei und kostenlos bezieht sich eigentlich dann immer auf die Nutzenden oder auf die Kundinnenseite, dass wir ja an dieser Stelle sagen, die Materialien müssen frei und offen und kostenlos zugänglich sein. Jetzt können wir uns natürlich unterschiedliche Geschäftsmodelle oder Finanzierungsmodelle dafür vorstellen. Und das eine kann natürlich sein, und da wäre ich wieder bei der OER-Strategie, dass die öffentliche Hand, also die staatliche Finanzierung über OER-Förderprogramme Erfolg, dass also ganz speziell öffentliches Geld in die Erstellung von OER-Materialien hineingesteckt wird. Und es gibt Beispiele in Norwegen, wo der Staat das auch schon tut und wo quasi die Erstellung von Bildungsmaterialien öffentlich ausgeschrieben wird und sich dann das dann auch öffentlich finanziert wird und sich Verlage und andere Bildungsanbietende daraufhin bewerben können. Das wäre so eine Möglichkeit. Wir können uns auch vorstellen, dass es sowas gibt wie eine Rückvergütung von OER-Schulbüchern, dass also sozusagen eine Vergütung erfolgt, wenn die entsprechend im Unterricht genutzt werden. Und das würde dann aber ja auch über die öffentliche Hand finanziert und gefördert werden. Und wir können uns natürlich auch was ganz anderes überlegen, so ein Stück weit eher in Richtung Crowdfunding, das OER-Angebot erweitern durch die Unterstützung, durch Spenden, durch NutzerInnen, dass aber vielleicht auch Unternehmen oder Stiftungen bei Crowdfunding solche Erstellung von Materialien unterstützen. Und wir schauen ja, wenn wir über OER sprechen, vor allen Dingen tatsächlich in den öffentlichen Bildungssektor, also den schulischen und hochschulischen Bereich. Und da ist es aus unserer Perspektive eben enorm wichtig, dass öffentlich finanzierte Bildungsmaterialien dann auch für die große Mehrheit frei und offen zugänglich ist. Und vielleicht auch nochmal, ne, die Frage ist ja auch, bei anderen Modellen, wo Schulen beispielsweise Lizenzen kaufen, indem sie eine Lizenz kaufen für die Nutzung eines Lexikons, dann haben wir da ja dann häufig tatsächlich das Problem, dass diese Lizenzen irgendwann ablaufen und dass dann vielleicht die Finanzierung nicht mehr steht, weil wir uns zum Beispiel nicht mehr in einer Corona-Pandemie befinden und plötzlich digitale Bildung nicht mehr so hoch ist auf der Agenda der politischen Finanzierung. Und dann haben wir Lock-in-Effekte, weil dann können wir all das, was da passiert ist, was da erstellt wurde, nicht mehr nutzen können. Und daran arbeiten wir eigentlich, dass wir diese Lock-in-Effekte verhindern. Und Bildung hat eben kein Ablaufdatum.
Okay, es gibt also Modelle, wie man kostenlosen Zugang zu Bildungsinhalten garantieren könnte, ohne quasi die Anbieter und Produzenten zu gefährden. Die Einführung und die Umsetzung davon hängt dann natürlich von verschiedenen Faktoren ab, denke ich mal. Aber es ist ja generell schon mal gut zu wissen, dass es da theoretisch die Möglichkeit gibt. Jetzt würde ich gerne aber noch ein bisschen konkreter einsteigen und Sie nach Ihrer Arbeit fragen. Mit welchen Projekten treiben denn Sie bei der Wikimedia als Leiterin der Abteilung Bildung, Wissenschaft und Kultur die Verbreitung und natürlich auch die Verwendung von Open Educational Resources voran?
Ein Projekt, an dem wir uns beteiligt haben, das sehr konkret ist, ich habe das ja gerade auch schon genannt, ist das Projekt Wir lernen online, das ein wichtiger Schritt dahin war, die OER-Materialien, freie Bildungsmaterialien auffindbar und sichtbar zu machen. Also das war aus meiner Sicht ein schönes Projekt und ich freue mich, dass wir uns daran beteiligen konnten. Erwachsen ist dieses Projekt aus einem eher politischeren Projekt, an dem wir beteiligt sind, das Bündnis Freie Bildung. Das ist ein Bündnis, eine Gruppe unterschiedlicher Organisationen und aber auch einzelner Personen, die eben vor allen Dingen auf einer politischen Ebene agieren, also versuchen, die politische Diskussion zu beeinflussen damit. Und wir setzen uns da für die offene Bildung ein. Und über diesen Weg der Veränderung politischer Rahmenbedingungen können wir dann ja auch wieder Bildungspraxis verändern. Wo wir jetzt künftig noch stärker reinschauen wollen, ist die Frage, wie eigentlich die IT-Infrastruktur, die ja jetzt gerade flächendeckend aufgebaut wird im Bildungsbereich, wie wir da hineinwirken können, dass diese digitalen Bildungsinfrastrukturen auch gemeinwohlorientiert, demokratisch und offen gestaltet werden. Jetzt wird ja gerade die nationale Bildungsplattform entwickelt und aufgebaut und da ist es aus unserer Sicht enorm wichtig, dass wir eben im Blick haben und da auch als zivilgesellschaftlicher Akteur das mitgestalten, dass alle Prozesse, die damit zusammenhängen, das ist ja die Vergabepraxis, dann die Frage der Softwarearchitektur, dann die Frage, welche Inhalte kommen in eine nationale Bildungsplattform, dass in all diesen Aspekten der nationalen Bildungsplattform oder anderer IT-Infrastruktur Offenheit mitgedacht wird und wir da nicht nur ein Bildungssystem abbilden, dass Bildung, dass Ungerechtigkeiten hat und damit diese ungerechten Strukturen in eine IT-Infrastruktur transferieren, sondern im Grunde müssen wir an der Stelle ja schon gucken, wie können wir Bildung anders und neu denken. Da werden wir uns künftig stärker mit beschäftigen. Also das wird eines der nächsten Projekte in meinem Team, in meinem Bereich sein.
Aus meinem Studienhintergrund heraus frage ich mich auch immer eine Frage, und zwar, wird sich bei diesem Thema auch auf internationaler Ebene bewegt oder ist es bei Open Educational Resources vor allem eine Frage auf nationaler Ebene? Gibt es internationale Kooperationen und Ansätze oder wie sieht es da aus?
Ja, Open Educational Resources oder die Community darum war schon immer international und so einer der Startschüsse für auch dann Themensetzung in Deutschland war beispielsweise 2012 die Pariser Erklärung der UNESCO zu eben der Frage von OER und somit das war schon immer international angelegt. Und ein jüngstes Beispiel für die Internationalisierung oder auch die internationale Vernetzung und Kooperation in Bezug auf Open Educational Resources ist das OER Camp Global. Das hat im Dezember letzten Jahres stattgefunden. Da haben über 1000 Menschen aus 87 Ländern teilgenommen. Ich war auch teilweise dabei. Es ging 48 Stunden durch die Zeitverschiebung auch tatsächlich 48 Stunden am Stück. Kann man natürlich nicht die ganze Zeit dabei sein. Aber das war sehr inspirierend und spannend zu sehen, wie, ich war bei einem Talk aus dem südlichen Afrika, wie wird da mit Open Educational Resources gearbeitet, wie haben die Menschen dort auch unter Pandemiebedingungen OER kennengelernt, nutzen gelernt, um neue Lernende zu erreichen. Also da gibt es viel Vernetzung und Wikimedia an sich ist ja auch eine internationale Bewegung und auch wir sind dann mit den unterschiedlichen KollegInnen, die sich mit Bildungsthemen auseinandersetzen, in Verbindung und gestalten da auch gemeinsam Projekte oder Vorhaben.
Ich denke nämlich auch, dass solche Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern oft super hilfreich sind. Freue mich auf jeden Fall, dass es solche internationalen Ansätze gibt, natürlich. Super. Ja, am Ende der EduCouch stelle ich jetzt immer gerne noch eine Frage, und zwar, ob Sie gerne eine Frage beantwortet hätten, die ich Ihnen aber gar nicht gestellt habe.
So eine naheliegende Frage wäre gewesen, was, wie man eigentlich Wikipedia in der Schule nutzen kann oder darf man überhaupt Wikipedia in der Schule nutzen? Ich bin ja zu, also als ich zur Schule ging, gab es Wikipedia noch nicht und in meinem Studium dann, aber ich hätte niemals Wikipedia damals zitieren dürfen. Das hat sich aber ja jetzt verändert. Wikipedia in der Schule zu nutzen, birgt, glaube ich, total viele spannende Komponenten für Lehrkräfte, weil man an diesem Beispiel ja so gut sehen, also man kann da sehen, wie recherchiere ich. Ich kann mir ja über, das Spannende bei der Wikipedia sind gar nicht immer die Artikel, sondern es gibt ja immer noch die Diskussionsseite oder die Versionsgeschichte und ich kann anhand dieser Diskussionsseiten zum Beispiel auch mir Aushandlungsprozesse anschauen, wie Artikel entstehen und wie eben auch sowas wie ein Konsens entstehen kann. Und ich kann daran auch mit Schülerinnen und Schülern zeigen, dass es so etwas wie objektive Wahrheit vielleicht gar nicht gibt, sondern es stärker darum geht, wie die Aushandlungsprozesse sind, die uns dann zu einer gemeinsam geteilten objektiven Wahrheit bringen. Und klar muss sich die Wikipedia auch ein bisschen verändern oder die Projekte müssen sich verändern, damit sie weiterhin attraktiv bleiben für Schülerinnen und Schüler, die natürlich eher so TikTok und YouTube sozialisiert sind. Aber vielleicht ist da dann auch die Wikipedia nochmal spannend als ein Internetprojekt, das eben auch dieses Versprechen, das es ganz am Anfang gab, als wir das Internet entwickelt haben, dass alle können teilnehmen, partizipieren, dass man da auch nochmal deutlich machen kann, dass diese Utopie des Internets zumindest in der Wikipedia noch lebt.
Ja, das stimmt. Und ich denke, da haben auch schon sehr viele Menschen davon profitiert, dass Wikipedia diesem Ideal treu geblieben ist. Noch ein kleiner Zusatz zu Ihrer Anmerkung vorhin, als Sie meinten, dass Sie Wikipedia nicht zitieren durften in meiner Schulzeit und jetzt im Studium darf ich das leider auch noch nicht.
Ja, was Spannende ist natürlich, die Wikipedia-Artikel anzulesen und dann in die Quellenangaben zu gehen und von da aus dann weiter zu recherchieren.
Ja, genau. Das ist dann oft super hilfreich. Da stößt man dann auch oft auf Quellen, finde ich, die man so vielleicht gar nicht gefunden hätte.
Und was ich auch spannend fand, als Sie von der Funktion vorhin erzählt haben, dass man Versionsverläufe anschauen kann und quasi sieht, wie die Erstellung so eines Artikels abläuft. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man da bestimmt auch manchmal ziemlich erkenntnisreiche Schlüsse draus ziehen kann für einen persönlich. Dann darf ich an dieser Stelle mich aber auch schon bedanken für das spannende Gespräch. Ich sehe nämlich gerade, dass wir schon die 30-Minuten-Marke erreicht haben. Vielen, vielen Dank für die spannenden und auch sehr lehrreichen Einblicke, vor allem ja in das Thema Open Educational Resources, aber auch in Ihre Arbeit bei der Wikimedia und zum Stand in Deutschland aktuell. Deswegen vielen Dank nochmals und einen tollen restlichen Tag.
Ja, ich danke auch und wünsche auch noch einen schönen Tag.